Hallo, liebe Känguru-LeserInnen, herzlich willkommen zu Känguru, der Podcast. Heute habe ich als Gast Thorsten Buff da. Thorsten ist seit März 22 Geschäftsführer des Kölner Jugendrings, einem Zusammenschluss von 22 Jugendverbänden und Organisationen. Deine Arbeit dreht sich darum, lieber Thorsten, die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Köln zu vertreten, politische Bildung zu fördern und jungen Menschen eine Stimme zu geben. Und du bist Vater von zwei Töchtern. Schön, dass du da bist, lieber Thorsten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Am 23. Februar stehen die Bundestagswahlen an. Eine Wahl, bei der das Ergebnis laut Prognosen richtig knapp werden könnte, ne? Ja, Thorsten nickt.
Ja, das wird ein sehr, sehr spannender Tag.
Ja, genau deshalb ist es so wichtig, wählen zu gehen und sich einzubringen. Und deswegen haben wir uns nämlich auch gedacht, machen wir diesen Podcast zum Thema. Und wir wollen darüber sprechen, wie man Jugendliche mehr in die Politik und die Wahlen einbinden kann, wie sie die wahrnehmen, was sie bewegt und wie man sie stärker in das ganze Geschehen quasi einbinden kann. So, genau. Und dann werfen wir auch noch einen Blick auf die Rolle der sozialen Medien. Das finde ich auch ganz wichtig. Also Thorsten, wir starten. Wie nimmst du die Stimmung unter Jugendlichen im Vorfeld dieser wichtigen Wahl wahr?
Es wäre einfach, wenn man sagen könnte, mit einem Wort das zu beschreiben, weil das ist leider Gottes sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist auch, glaube ich, so das, was man bei der politischen Bildung eben sich immer wieder klar machen muss. Den einen Jugendlichen gibt es nicht, so den ich mit Maßnahme 1, mit Ansprache 1 erreichen kann, den Politik mit Slogan 1 erreichen kann. Jugendliche sind wie Erwachsene ein ganz wilder Haufen von ganz vielen verschiedenen kreativen Charakteren, die ganz unterschiedlich im Leben stehen und auch auf ganz unterschiedlichen Momenten gerade oder Lebensabschnitten unterwegs sind, die ganz unterschiedliche Fragestellungen haben. Was ich merke ist, wenn man mit den jungen Menschen drüber spricht, sie wollen mitentscheiden können und sie wissen aber oft nicht wie, und dann fängt eben dieses große, wie informiere ich mich, was für Informationen habe ich, was für, ich nenne es jetzt mal Fake News, geistern in meinem Kopf rum, wie kann ich als junger Mensch sehen, ist das Wahrheit, ist das keine Wahrheit, ist das nur Stimmungsmache? Und ich glaube, das sind die ganzen Faktoren, die junge Menschen gerade für sich sortieren müssen. Und es ist natürlich nicht gut gewesen für eine gute Vorbereitung oder auch für junge Menschen sich vorzubereiten, dass die Wahl natürlich vorgezogen wurde.
Wie ist denn deine Meinung zum Thema Wahlrecht ab 16 dann jetzt auch in dem Zusammenhang?
Für mich ist 16 immer noch zu wenig. Ich würde noch weitergehen, weil wir sehen jetzt schon, dass wir, ich nenne es jetzt nicht Generationskonflikt haben, aber im Endeffekt haben wir immer mehr ältere Menschen in Deutschland, die wählen dürfen. Und man darf wählen, bis man umfällt. Und das ist egal, wie alt man ist. Und auch, was auch immer da ist. Junge Menschen haben immer das Problem, dass sie erst ab einer gewissen Altersspanne wählen dürfen. Das heißt, wir verlieren schon ganz viele Jahre, wo die Interessen dieser Zielgruppe gar nicht berücksichtigt werden können, weil man sagt, was ich auch verstehen kann, ein Säugling kann nicht wählen, das ist Bullshit. Das ist mir auch sehr wohl bewusst. Aber das ist eben eine Altersspanne, wo ich nicht entscheiden kann, was für mich in diesem Altersspektrum wichtig ist. Deswegen, ja, mindestens 16. Aber auch das passive Wahlalter, nicht nur das aktive Wahlalter. Wenn wir Zeit haben, machen wir da gerne noch einen Ausflug zu. Aber gerne auch früher, weil wer nicht wählen geht, geht das nicht, weil er jung oder alt ist, sondern weil er desinteressiert ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen. Und warum dann nicht junge Menschen auch früher mit einbinden, dass sie einfach Prozesse mitgehen können? Weil junge Menschen sind die Zukunft dieses Landes.
Aber was würdest du denn sagen, ab welches Alter wäre es denn? Also meinst du komplett entsperren so oder?
Nein, das macht auch keinen Sinn. Da muss man also Systeme finden, und ich glaube, da gibt es auch kein einfaches System, was man wählen kann. Aber ich glaube schon, dass wenn wir langfristig, gerade bei Kommunalwahlen, wo es wirklich vor der Haustür stattfindet, auf 14 kommen könnten, wo es wirklich greifbare Themen sind. Und wenn ich sehe, wie PolitikerInnen sich um Seniorinnen bemühen, durch die Seniorenhäuser tingeln, Das will ich für Kitas und Schulen haben.
Und die Wahlen würden ja tatsächlich ganz anders aussehen, ne? Also meine Tochter ist 15 und ich fände es großartig und sie fände es auch großartig, wenn sie wählen könnte, jetzt schon mit 15. Also die Ergebnisse würden tatsächlich, also oder mit großer Wahrscheinlichkeit anders aussehen, ne?
Ja, und was haben wir denn zu verlieren? Meine große Frage ist, was verlieren wir denn dadurch? Wenn die nicht wählen gehen, passiert ja auch nichts.
Okay, aber wir sind jetzt natürlich auch in so Bereichen wie die AfD hat zum Beispiel ja echt ganz schön viel auch in Werbung, TikTok gepackt und so. Und ich glaube, also das, was ich jetzt so gelesen habe, ist, dass es schon so einen deutlichen Rechtstrend gibt bei Jugendlichen. Was ist denn damit? Also
ja, man kann natürlich sagen, das ist der Erfolg der AfD oder der Misserfolg der etablierten Parteien.
Ja.
Und da will ich genau hin. Die AfD hat leider Gottes strategisch da sehr viel richtig gemacht. Sie ist früh auf TikTok gegangen. Sie hat früh verstanden, wie TikTok funktioniert. Sie hat, wenn man sieht, was die Posts der AfD-Fraktion im Bundestag haben, glaube ich, im Schnitt 500.000 Views. Die FDP ist, glaube ich, auf Platz 2 mit 50.000. Das heißt
sind Gefälle.
Genau, also das heißt, auch die großen etablierten Parteien versuchen auch, glaube ich, gerade mit sehr, sehr viel Geld darauf zu kommen. Aber sie haben einfach vielen Vorsprung verloren. Und es ist eben auch so ein bisschen die Problematik der Gesamtsituation ist ja oft so komplex, die Krisen sind so komplex, und junge Menschen werden eben oft alleine gelassen, dass sie nicht erklärt kriegen, warum ist jetzt der Gaza-Krieg, warum ist Ukraine der Ukraine-Krieg und was hat das mit Deutschland zu tun? Und die AfD ist leider Gottes oder Rechtspopulisten generell versuchen da einfache Antworten zu geben. Die hören sich auch immer erstmal gut an. Aber es ist eben unsere Aufgabe jetzt mal als Fachleute, als Pädagoginnen dahinter zu sagen, okay, das ist Aussage 1. Was heißt das denn de facto? Das hört sich gut an, alle Ausländer raus, Probleme weg. Aber das ist ja nicht richtig. So, mal ganz von dem menschlichen Aspekt, der total widerlich ist, weg. Aber es ist ja nicht richtig. Es würde viele Probleme verschlimmern. Fachkräftemangel und alte Rente, alt werden. Es ist also gar nicht so das, was ich sage, dass Social Media da jetzt ein großes Problem ist. Ja, es ist ein Problem, aber das Problem ist eher, dass wir Erwachsenen uns nicht den Mut rausnehmen, mit den jungen Menschen das als Anlass zu nehmen, darüber zu sprechen.
Aber ich finde es immer sehr schwierig, gegen diese Aussagen, die man dann so im Internet findet, also auch so diese Stammtischparolen jetzt, mit denen die dann arbeiten, dagegen zu argumentieren, ne? Also da merke ich immer, dass dann oft das, was in den sozialen Medien steht, ernster genommen wird als das, was ich jetzt als Mutter oder als Mutter der Freundin, also meine Tochter ist ja zum Glück nicht, keine AfD-Wählerin wäre sie ja nicht, aber das ist dann immer so schwierig. Also ich mache das dann auch, wenn sie mit irgendwelchen anderen Fake News um die Ecke kommt und dann sage ich, nee, guck, pass auf, wir recherchieren das, ne? Und sie ist da auch offen und weiß das jetzt auch durch meine journalistische Arbeit. Aber viele wissen das natürlich nicht oder die Eltern, die stehen dann so ein bisschen auf verlorenen Posten, weil der Stellenwert der sozialen Medien irgendwie höher ist als das, was Eltern sagen.
Das ist für mich auch ein normales Thema im Altwerden, in der Pubertät, das dazugehört, sich abgrenzen, wer bin ich, auf andere hören. Und ich glaube, deswegen ist sehr, sehr wichtig zu gucken, dass wir Kindern und Jugendlichen Parallelen aufzeigen zu Social Media. Die außerschulische Bildung, also Sportvereine, Pfadfinder, andere Kunsteinrichtungen, Kinderzirkus. Wir müssen eben schon als Eltern, glaube ich, gucken, dass wir immer noch die Kraft finden. Und das war an meiner Kindheit nicht anders. Meine Eltern haben mich auch gefühlt zu 13 Sportverein gezickt, bis ich meinen Sport hatte. Die haben aber nie aufgegeben, auch wenn ich mal gesagt habe, das ist doof. So. Und ja, es ist heute, glaube ich, schwieriger, weil Social Media eben schon irgendwo eine langweiliger Befriediger ist, in einem ganz hohen Maße, der viel einfacher zu benutzen ist im Alltag, als rauszugehen und zu einem Verein zu gehen. Aber ich glaube, das ist einfach auch die Qualität der außerschulischen Bildung oder des Nachmittagsbereichs, dass da einfach nochmal andere Verbindungen geknüpft werden. Also ich werde nie vergessen, wie ich mit meiner Pfadfindergruppe, mit der ich bis heute noch befreundet bin, einfach die ganzen Themen einfach angesprochen hat, die ich mit meinen Eltern nicht ansprechen wollte. Weil man will mit Sachen, wenn man 14, 15, 16 ist, nicht mit seinen Eltern drüber reden. Man braucht da Leute, mit denen man sprechen kann. Und ja, und da ist auch, glaube ich, die große Falle von Social Media, dass wenn man nur diese Bubble hat und nur diesen Input hat von Social Media, dass es dann ganz gefährlich wird. Weil was wir ja auch aus Studien wissen, ist, dass es ja auch eine sehr, ich nenne es immer, dunkle Zeit im Leben. Man ist sehr viel auch, ich sage es nicht depressiv, aber man macht sich sehr viel negative Gedanken. Ich bin nicht schön, wer bin ich? Und das nutzt natürlich auch Social Media und auch gerade die AfD bei politischen Themen. Die ganzen Angstthemen bespielt die AfD, ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber sie nutzt die Ängste der jungen Menschen aus, um daraus Profit zu schlagen.
Mhm. Welche, also wenn wir bei den sozialen Medien bleiben und den Umgang damit, ne, was können Eltern tun?
Dabei sein. Und das ist, hört sich einfach an, ist aber total schwierig. Mhm. weil ich glaube, das total Wichtige ist, nah an seinem Kind zu sein und einfach auch zu gucken, wo geht es gerade hin, auch wenn es nur so, also nur Social Media ist. Ich habe gerade Gänsefüßchen in die Luft gemacht, Entschuldigung, ist ein Podcast, man sieht es nicht. Weil ich glaube, wir machen, und da nehme ich mich als Vater nicht raus, man macht ja immer mal gerne den Fernseher an, um eine halbe Stunde Ruhe zu haben. Das ist auch okay, das ist auch vollkommen legitim. Aber gerade bei Social Media muss man einfach auch reden. Und ich glaube, es hilft auch ganz viel, wenn man Sachen mitkriegt. Und ich glaube, man kriegt schon Sachen mit, was gerade, also ich hoffe es, meine Kinder sind noch alt genug. Und du wirst vielleicht sagen, mit deiner Tochter sieht das manchmal anders aus. Aber ich hoffe, man kriegt schon mit, was die Kinder bewegt. Und man kann da auch, glaube ich, manchmal über Ecke spielen und einfach nicht das Kind direkt ansprechen. Sondern ich glaube, man sollte immer gucken, dass man noch irgendwo im Alltag Zeit findet, als Familie einfach zusammenzusitzen. Und dann sollte man auch vielleicht mal wagen, politische Themen anzusprechen und einfach mal vielleicht mit den Partnern oder mit einer Freundin, wo die Freundin das einfach vielleicht, die Tochter einfach hört um die Ecke, einfach mal über Themen zu reden, wo man weiß, das beschäftigt gerade mein Kind, um einfach vielleicht da den Denkanstoß zu sehen, weil das weiß ich auf jeden Fall, oder das kriege ich auf jeden Fall auch in unserer Veranstaltung mit, aus unseren politischen, junge Menschen haben Bock, sich zu informieren. Mhm. Sie haben Bock, zuzuhören. Und sie sind verdammt gut in Fragen stellen.
Und sie haben auch eigentlich Bock, mitzuwirken und mitzugestalten, ne, wenn man ihnen den Raum lässt, ne, und den Raum öffnet.
Ja, total. Wir hatten ja jetzt hier in Köln den großen Mich-Mit-Prozess, der immer noch läuft. Wir hatten die Fädelspaziergänge und den Fädelcheck in Nippes, der ja auch letztes Jahr gelaufen ist.
Vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen.
Entschuldigung. genau, also im Endeffekt war das ein Projekt der Kinder- und Jugendfreundlichen Kommune mit unter anderem Kölner Jugendring, aber auch anderen Partnern, dass man gesagt hat, wir überlegen eben, wie wir versuchen, Mitbestimmung, mit Partizipation noch greifbarer zu machen. Und die Idee war einfach, man macht sogenannte Fädelspaziergänge mit Kindern, mit Jugendlichen und so weiter und kann dann auf einer digitalen Karte Punkte anklicken, die einem besonders gut gefallen, aber eben auch Punkte anklicken, die einem nicht gefallen. Und dann Foto hochladen, sagen, was stört einen da und so weiter. Und dann gibt's eine Fädelskonferenz, wo man mit Politik und Verwaltung diskutiert, wie kann man das ändern. Und dann der nächste Schritt ist eben zu sagen, okay, liebe Verwaltung, jetzt gibt's eine 100-Tage-Channel. Was schafft ihr in 100 Tagen jetzt zu verändern?
Ach, mega.
Weil das Problem ist ja ganz oft, dass junge Menschen gehört werden und gefragt werden.
Aber es ändert sich nichts.
Es ändert sich nichts oder es dauert. So, also ich bringe da immer das Beispiel von meiner Gesamtschule, wo ich als Schulsprecher mit das Gebäude geplant wurde. Als ich dann 10 Jahre später mein Studium abgeschlossen hatte und meine Ausbildung beendet hatte, dann wurde ich eingeladen zur Grundsteinlegung.
So. 10 Jahre genau. Später, juhu. So. Und, aber immerhin.
Aber
ne?
Immerhin, ja. Ich war noch in den 20ern, aber ganz am Ende. nein, aber das ist einfach, glaube ich, das, was wir auch lernen müssen, ist, ja, sie wollen mitwirken, aber sie müssen auch die Fairness entgegengebracht zu kriegen, ihnen gesagt zu kriegen, was kannst du bewirken und in welchem Zeitpunkt passiert was. Mhm. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Nicht-Frustration in den Prozessen, ist, zu denen zu sagen, okay, das ist die Ziellinie, das ist der Weg, das sind aber auch die Hindernisse. Und ich nehme dich ernst als junger Mensch und verspreche dir nicht das Goldene vom Himmel, sondern ich sage dir als Menschen realistisch, das kann 10 Jahre dauern. Aber ich brauche dich jetzt für Schritt 1 Und weil dann müssen wir das erreichen. Und dann brauchen wir vielleicht noch weiter. Und parallel muss ich ganz klar sagen, wir müssen, wenn wir junge Menschen mit einbinden wollen, auch die Strukturen ändern, dass wir auch schnell was schaffen können. Wir haben zum Beispiel das Projekt auf Kölner Nacken, Geld für Gutes, wo man ohne Probleme, wenn man ein cooles Projekt hat, 500 Euro von uns kriegt. Und zwar innerhalb von einem Monat. Und dann kannst du damit machen, nicht was du willst, aber wenn du jetzt zum Beispiel, was hatten wir, ein 7-jähriger Junge fand, in seiner Straße wurde zu sehr gerast. Und dann hat er von uns diese grünen Polönchen bekommen mit Schlössern an die Laterne.
Mega, das heißt, er hat euch einen Brief geschrieben, genau. Seine Eltern haben den Brief geschrieben.
Nee, also du kannst uns eine Sprachnachricht über WhatsApp schicken, du kannst uns einfach nur ein Bild schicken.
Ja.
Und da versuchen wir eben zum Beispiel dann, muss der 7-jährige, wird dann in eine Videokonferenz eingeladen, wo andere junge Menschen sitzen, die ihn dann fragen, ja, was willst du mit dem Projekt? Und dann kriegt am Ende gesagt, hier sind 500 Euro, kauf dir deine Dinger.
Super. Und wie wählt ihr das dann aus?
Das wählen die jungen Menschen aus. Man kann auf unserer Homepage kölnerjugendring.de auf Kölner Nacken anklicken. Da hat man so ein Formular. Da steht
das
aber auch
heißt noch, auf Kölner Nacken?
Ja. Das haben die jungen Menschen sich selber ausgedacht.
Auf Kölner Nacken.
Ja, du glaubst gar nicht, wie viel ich das Politik und Verwaltung erklären muss, was das heißt. Klammer auf, ich muss das auch erstmal googeln.
Ja, ich weiß es, weil 15-jährige Tochter zu Hause.
Nee, auf Kölner Nacken, Geld für Gutes heißt das Projekt. Hieß vor, Geld in die Hand für Kinder und Jugendliche. Oh. Sexy, oder?
Ja, total. Auf Kölner Nacken finde ich super.
Genau, aber das sind für mich eben so, wo man jetzt, wenn man mitwirken will, da sind das eben wirklich tolle Sachen. Und was natürlich so der erste Bereich ist, wo viele mitbestimmen können, ist SV-Arbeit in den Schulen.
Mhm.
Alle müssen in die Schule. Und ich ermutige da einfach auch, wenn man jetzt nicht in Vereinen groß tätig ist oder was auch immer, geht einfach mal in eine SV rein oder motiviert eure Kinder, in die SVen zu gehen. Weil oft sind das die Werkstätten und Grundstätten der Demokratie. Also das kann man einfach so sagen. Da wird gewählt, da wird überlegt. Und oft habe ich das Gefühl, dass Schulleitungen total glücklich sind, wenn aktive SVen da sind, die den Alltag mitgestalten wollen, weil die sind ja auch weit weg von der Zielgruppe.
Mm. Du warst selber in der SV, habe ich gerade gehört, haben wir alle gerade gehört. Wie alt sind deine Kinder?
Noch weit weg von Schule. Ich würde jetzt sagen, zu Glück.
Okay.
Nein, meine Jüngste wird nächstes Wochenende 2 und die Große ist 5.
Okay. Aber wie können denn Eltern jüngere Kinder auf altersgerechte Weise, also schon die Jüngeren, diese politischen Themen nahebringen, ohne sie zu überfordern?
Ja, also das ist natürlich, man braucht ihnen jetzt kein Parteiprogramm da vorlesen abends zum Einschlafen. Also das würde ich keinem Kind, also die schlafen dann sehr schnell, glaube ich, weil es ist, glaube ich, sehr langweilig.
Eigentlich die Idee, abends den Kindern Parteiprogramme.
Vielleicht haben wir gerade einen Marketing-Move hier gemacht. Wir lesen Parteiprogramme vor, abends zum Schlafen gehen. Nein, also was, glaube ich, total spannend ist, ist, sie mitzunehmen. Ja, zum Beispiel Demonstrationen sind aus meiner Sicht ziemlich aus der Mode gekommen, aber eigentlich total wichtiges politisches Medium. Also es ist jetzt wieder am 25.01. 5 vor 12 große Demo gegen rechts. Da ist nicht der schwarze Block, der alles wegmöppt, sondern es ist ein Familienfest.
Mhm.
Einfach mal mitnehmen und darüber dann einfach auch die Fragen einfach mal beantworten, die gestellt werden. Und ich glaube, jeder weiß am besten, wie er sein Kind irgendwas beantworten kann. Aber das Schlimmste ist für mich, wenn Kinder fragen, also meine Kinder, also wir machen da immer zum Beispiel zur Wahl, machen wir Familienausflug. Wir nehmen die Kinder mit in die Wahlurne. Das lässt jeder zu. Die muss man nicht bei den Großeltern abgeben dafür. Das sind kleine Dinge, aber in meiner Jugend war das auch immer Thema, dass meine Eltern uns mit zur Wahl genommen haben. Es war Familienausflug. Und ich glaube, das sind so kleine Elemente. Und dann fragt man, Papa, was wählst du? Und dann nicht sagen, ja, du bist zu jung, interessiert dich nicht. Sondern dann sagen, ja, das und das, ich wähle jetzt, keine Ahnung, die SPD, die Grünen oder die CDU. Weil, gut, es ist ein Podcast, man sieht nicht deine Gesichtsausdrücke. Ich sag dazu jetzt mal nichts, was für eine politische Richtung du hast. aber dass man es einfach sagt oder dann auch, wenn, was auch, glaube ich, schwer ist und wo ich auch jetzt immer noch nicht weiß, ob ich es machen würde, aber früher war es für uns eben auch in der Familie üblich, um 8 Uhr zusammen Tagesschau zu gucken.
Also auch so ganz viel Vorbild, ne? Vorbildfunktion und einfach Leben.
Wir wissen aus der Parteienforschung, aus der Wahlforschung wissen wir, dass sehr, sehr viele, die wählen gehen, das wählen, was ihre Eltern wählen, weil sie darüber sozialisiert sind. Und ich glaube, das ist eben richtig. Und wir leben eben hier jetzt in einer Generation, wo es nicht mehr klassischerweise ist, dass morgens Tageszeitung auf dem Tisch liegt. Weil das war für uns immer auch oft Gesprächsthema, dass Papa uns Politik darüber gegeben hat. Wir versucht haben, in der Grundschule die Überschrift zu lesen. Und dann ist man darüber ins Gespräch gekommen. Das ist eben nicht mehr so, weil die E-Papers, ich gebe hier nicht mal eben mein Handy dem Kind rüber und sage, lies mal den E-Paper. Da sind, glaube ich, ganz viele Sachen verloren gegangen, wo wir auch neue Strukturen und Modelle lernen müssen oder erfinden müssen oder uns ausdenken müssen, was zu sehen. Zum Beispiel, vielleicht hören wir morgens einen Politik-Podcast oder Radio wieder viel mehr. Also das hören aber auch weniger, wie ich das mitkriege, sondern alle sind irgendwie an ihrem Handy unterwegs.
Hast du denn einen guten Tipp für einen Politik-Podcast, der für die ganze Familie geeignet ist?
Ja, da gibt es leider sehr, sehr viel. Das ist so ein bisschen das Problem, was deine persönlichen Vorlieben sind. Ich finde, ich kann jetzt nicht sagen, der eine Podcast ist total geil, weil ich sage, jeder Podcast hat sehr gute Folgen. Und ich finde aber, dass gerade die von den öffentlich-rechtlichen Sendern, die bringen sehr, sehr gute Jugendpodcasts raus. Ich kann dir gerne auch noch mal ein paar schicken, dann kann man die in die Shownotes stecken.
Genau, das ist doch gut, ja.
Genau, dass ich da auch noch mal vielleicht zweimal verifiziere, wer da genau hintersteht, dass man jetzt nicht, wo ich eine coole Folge jetzt im Kopf habe, dann müsste ich
vielleicht. Nee, aber irgendwas, was man so halt einfach laufen lassen kann, ne? Und die Kinder da mithören. Grundsätzlich ist die Frage halt auch, oder wäre meine Frage, ob es Plattformen gibt oder Inhalte, die sich so speziell für jüngere Kinder auch eignen, um ihre Medienkompetenz und vielleicht sogar auch ihr politisches Interesse zu fördern.
Also jetzt mache ich natürlich wieder pure Eigenwerbung. Also folgt uns natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Kölner Jugendring.
Sowieso.
Nein, also zum Beispiel unsere Kolleginnen aus dem kooperativen Kinder- und Jugendbüro haben zum Beispiel auch einen TikTok-Kanal, wo die auch versuchen, eben auch zum Beispiel die Kollegin Yvonne Lemke von der Stadt Köln als Jugendinfo versucht da zum Beispiel rund um Karneval auch Themen zusammenzufassen für die Social-Media-Kanäle der Stadt Köln, genau für die Zielgruppe junge Menschen.
Junge Menschen heißt dann bei euch?
Ja, also kommt immer auf das Thema an. Also zum Beispiel, wir hatten eine Kampagne zur mentalen Gesundheit. Da haben wir gesagt, das hat quasi keine, das ist Schulalter. Ja, wenn wir jetzt über die Wahlen reden, machen wir die U-Wahlen. Das ist ein Planspiel, was alle wählen lässt mit richtigen Wahlzetteln an Schulen, an Jugendeinrichtungen und so weiter. Die finden auch ohne Altersbegrenzung statt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über den 11.11. informieren, ist die Zielgruppe, würde ich sagen, so ab 14. Ich formuliere es anders. Ich hoffe, meine Kinder fragen mich nicht, bevor sie 14 sind, dass sie alleine auf die ZÖB dürfen.
Ja, bei uns war echt exakt 14.
Genau.
Ende 14.
Es
war sogar schon 15.
Ja, aber da geht es dann auch darum, seid achtsam aufeinander. Ja. Sowas macht die Kollegin echt super. Und wir versuchen über diesen TikTok-Kanal, das ist auch ein großes Thema, einfach auch da nochmal unseren kleinen Beitrag zu geben auf TikTok, einfach auch nochmal über andere Inhalte aufzunehmen. Da wird auf Kölner Nacken zum Beispiel auch vorgestellt, da wird der Mich-Mit-Prozess vorgestellt, werden Jugendliche dazu aufgerufen, da hinzukommen. Wir versuchen da eben wirklich zu informieren und einfach auch zu zeigen, es gibt Alternativen.
Und macht ihr jetzt auch die U16-Wahlen? Führt ihr die jetzt durch für die Bundestagswahlen? Oder?
Ich würde sehr gerne eine U16-Wahl durchführen. Ist leider noch eine U18-Wahl.
Meine ich ja U18, sorry.
Aber ja. Doch, wir führen die durch. Vom 7. bis 14.02. findet bis jetzt, glaube ich, 30 Wahllokalen haben wir schon in Köln zusammengesucht.
Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, wie der Ablauf ist?
Gerne. Also im Endeffekt, um die größte Verwirrung vielleicht gerade bei den Hörern erstmal auszusetzen, es gibt die Juniorwahl und es gibt die U18-Wahl. Das ist fast das Gleiche. Nur es gibt sozusagen zwei Institutionen, die die auf den Weg bringen. Das ist einmal die, bei uns ist es der Bundesjugendring, also der Zusammenschluss aller Jugendverbände und Organisationen auf Bundesebene. Und die politische Bildung, sag schnell.
Bundeszentrale für politische Bildung.
Danke, Bundeszentrale für politische Bildung macht die Juniorwahl. Das ist aber vom Szenario ziemlich das gleiche. Das heißt, man kriegt von uns, wenn man jetzt ein Wahllokal ist, ich sage jetzt zum Beispiel, ich bin Politiklehrer der Realschule Nippes und sage, boah, ich will einfach mal entweder für meine Klasse oder für die ganze Schule einfach so ein Planspiel mal durchführen, dann meldest du dir online dein Wahllokal an, dann erscheinst du auf einer Karte. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ein öffentliches Wahllokal zu machen, was zum Beispiel Jugendzentren machen, wo du nachmittags einfach hingehen kannst, oder eben geschlossene Wahllokale, was oft Schulen machen, wo keine externen Leute dazukommen können. Und dann kannst du in dieser Zeitraum, also 7.2. bis 14.2. wählen. Wahlurnen darstellen. Was musst du machen als Schule? Du musst eine Wahlkabine bauen, eine Wahlurne bauen und die Stimmzettel ausdrucken können.
Ab welches Alter dürfen die Kinder dann wählen?
Es gibt da keine Grenzen. Es geht darum,
dass... Achso, es gibt, okay. Deswegen, okay.
Genau. Und das werden wir auch oft ganz gefragt, was dürfen denn 18-Jährige auch noch wählen? Ja, es geht darum, wie halt...
Schule, es geht um die Schule. Es
ja,
geht um,
und es
okay.
geht vor allen Dingen darum, junge Menschen daran zu gewöhnen, wie in Deutschland gewählt
Verstehe.
Wird. Es geht nicht darum, dass wir... Du darfst auch bei uns wählen, wenn du keinen Pass hast.
Okay.
Also wir versuchen einfach, junge Menschen wählen. Mit diesem Planspiel darzustellen, wie wir in Deutschland wählen. Weil wir werden auch oft ganz gefragt, warum macht ihr denn keine Online-Wahl? Ja, wir könnten das, aber es ist nicht die Realität.
Es ist so ein bisschen Wahlgewöhnung. Es geht irgendwie letztendlich um Wahlgewöhnung, ne? Ja. Oh, dann habt ihr aber jetzt ganz schön viel zu tun. Du hast ja am Anfang gesagt, gerade für Jugendliche ist es auch schwierig, dass die Wahlen vorgezogen wurden. Kannst du mir da vielleicht nochmal sagen, warum? Also ich finde es für mich auch schon sehr schwierig.
Ja, weil man muss eben sehen, also zum Beispiel wir versuchen alle Wahlprogramme dann noch zu übersetzen, jugendrelevante Themen rauszufiltern. Weil die Parteien schaffen es ja immer noch nicht, einfache Sprache oder, nein, ich formuliere es anders, sie versuchen immer mehr, einfache Sprache und kurze Wahlprogramme herzustellen. Das gelingt auch immer besser, aber es ist noch viel Luft nach oben. So, es war schon viel schlimmer. Und eigentlich haben wir versucht, eben auch als Pädagogin oder Menschen der politischen Bildung da eben immer noch Momente zu nehmen oder Zeit zu haben, das zu übersetzen, Formate anzubieten. Zum Beispiel haben wir jetzt in dieser U-Woche noch zwei große Veranstaltungen reingeballert, damit wir einfach auch Politik zum Anfassen machen können. Das heißt, wir sind einmal in der Gesamtschule in Kalkpfingst, wo dann Serap Gülen und so weiter dann alle in die Schule mitkommen, um dann eben im Speed-Dating mit den jungen Menschen zu sitzen und zu fragen der Bundestagsabgeordneten.
Super.
Und dann haben wir am 15.02. unsere Wahlauswertung in der Alteburg in der Südstadt. Hier vorne, direkt um die Ecke.
Wir sind nämlich in der Südstadt, wir sind heute gar nicht in Ehrenfeld.
Ach, das habe ich jetzt verraten, Entschuldigung.
Ja, das macht nichts.
wo wir unser Lass mal singen haben, also wir haben immer ein Jugend-Lass mal singen und davor machen wir noch ein Format, wo dann quasi PolitikerInnen auf die Bühne gehen und auch noch was zu jungen Menschen sagen sollen, wo wir einfach versuchen, Formate zu generieren noch, dass auch die Politik merkt, was für Themen die Zukunft will. Hören will, was sie für Fragen haben. Weil das ist unser Credo auch an Politik. Wir VertreterInnen, Vertreter der jungen Menschen und vor allem die jungen Menschen sind die Zukunft. Und wir müssen viel mehr mit auch in Bereiche rein sprechen können, die eben noch nicht so im Jugendbereichssegment bedacht werden. Beispiel jetzt Verkehrsplanung als ein ganz klassisches Beispiel. Das wird immer besser, aber ist noch viel Luft nach oben.
Das ist doch ein schönes Abschlussplädoyer. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich bedanke mich wirklich sehr für das Gespräch. Es war jetzt für mich als Mutter, aber auch als Journalistin total aufschlussreich. Genau, wir packen euch unten alles in die Shownotes. Ihr findet auch noch andere Infos dann bei uns im Heft. Thorsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns spätestens auf der Demo wieder, denke ich, Ende Januar.
Sehen wir uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung und immer gerne anrufen, wenn ihr irgendwas rund um Politik und Köln diskutieren wollt.